Ich meine, wenn ich mich jetzt rasieren müsste und mir Vögele-Klamotten kaufen müsste und brav aussehen müsste, um ein guter Christ zu sein, dann wäre das wahrscheinlich auch nichts für mich. Aber Gott sei Dank geht es im Christentum nicht darum. Es ist leider im Laufe der Zeit und im Laufe der Geschichte dazu mutiert, möchte ich fast sagen. Ja? Und leider haben sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr viele schlechte und schlimme Dinge begangen im Namen Gottes, die aber nie mit Gott zu tun hatten. Wie gesagt, wir haben einfach diese Adventzeit, die wir gerade haben, und dieses Weihnachtsfest einfach als Anlass genommen, daran zu erinnern, was das Christentum ist und was wir hier eigentlich feiern. Aber ich möchte euch versichern, ich werde nicht predigen heute. Es wird keine Predigt sein, keine langweilige. Ich hoffe, ich werde nicht langweilig sein. Aber ich möchte euch etwas erzählen und ich glaube, das ist wirklich viel stärker als alles, was ich euch irgendwie predigen könnte. Und zwar, ich möchte euch eine Geschichte erzählen, meine Geschichte und über mein Leben. Und was ich eigentlich erlebt habe, und ich halte das für irrsinnig wichtig, denn es hat mein Leben von Grund auf verändert und total verändert. Und ich bin irrsinnig dankbar dafür, dass ihr einfach euch die Zeit nehmt, um mir zuzuhören. Es ist toll. Wie gesagt, mein Name ist Eli, das ist die Kurzform von Elisei und das ist die rumänische Bezeichnung eines biblischen Propheten. Also wie ihr vielleicht versteht, ich bin in einer rumänischen, christlichen, gläubigen, evangelischen Familie aufgewachsen. Ja? Meine Eltern waren sehr, sage ich mal, streng, gläubig, evangelisch. Das war für mich als kleines Kind soweit in Ordnung. Aber als ich dann in die Pubertät kam und vom Land, ich meine, ich war ein Landei, dann irgendwo in eine höhere Schule kam, in die HTL mit Tausenden von Schülern und neue Welt, schöne neue Welt, dann hat es mich ein bisschen gestört. Denn wisst ihr, was meine Kindheit und was meine Jugend total geprägt haben? Ich durfte das nicht machen und ich durfte das nicht machen. Ich wollte Sachen ausprobieren, aber meine Eltern sagten immer, nein, wir machen sowas nicht, wir sind Christen und so und so und so und wir dürfen das nicht und das ist Sünde und all das. Und das hat mich so sehr geprägt und das hat in mir diesen Andrang einfach erweckt, es mal doch zu probieren. Das hat mich zornig gemacht gegenüber all diesen Vorschriften und all diesen Regeln. Und ich wollte das doch probieren. Und ich habe geglaubt, was soll's? Ich bin überzeugt, hinter jeder Ecke wartet nicht Gott, der einen bestraft und irgendwie so einen Blitzschlag hinterherwirft, weil er mal was Schlechtes gemacht hat. Wir sollten unser Leben leben und wir sollten Spaß daran haben. Und ich wollte irgendwie leben. Ich hatte Angst, obwohl ich ein Teenager war, ich war 14 oder so. Ich hatte Angst, dass mein Leben irgendwie an mir vorbeigeht, ohne es gelebt zu haben. Ich meine, ein 14-Jähriger in einer Midlife-Crisis, das ist... Aber es war wirklich so und... Und dann kam einfach eine Zeit, ich meine, ich war nicht mutig genug, es meinen Eltern zu sagen. Ich hatte ein Doppelleben geführt. Und ich habe dann einfach mit meinen Kollegen in der Schule, ging ich immer zum Raucherhof, ich habe zum Rauchen begonnen, obwohl es mir nie geschmeckt hat, weil ich einfach irgendwie so mittendrin sein wollte. Meine Eltern hätten es mir nie erlaubt. Und ich kann mich da erinnern, dann haben wir uns mit einigen Kollegen von mir, haben wir Schule geschwänzt und wir haben uns Bacardi und Wodka und Cola gekauft und haben uns irgendwo besoffen und irgendwo an einem Sportplatz unseren Rausch ausgeschlafen und spät am Nachmittag sind wir nach Hause gekommen, voll fertig und unsere Eltern, hey, so lange in der Schule? Ja, wir hatten ganz viele Stunden heute. Und es war eine Zeit, wo ich einfach dem Ganzen entfliehen wollte, dem ganzen Religiösen drumherum und Gott und all das. Und ich wollte irgendwie all das ausprobieren. Und ich sah keinen Gott, der mich bestrafen würde, wenn ich es machen würde, wenn ich jetzt eine Sünde begehen würde. Außerdem, was ist Sünde? Ich meine, es ist nichts Greifbares. Ja? Und ich habe einfach versucht, irgendwie das auszuleben, was mir gerade Spaß gemacht hat, so als Teenager. Doch wisst ihr, was eines der größten Erkenntnisse in meinem Leben war? Ich meine, ich ging ab und zu fort, Samstagabend und es war lustig und wir kamen irgendwann spät in der Früh heim und wir hatten auch viel mehr jetzt so getrunken und so. Wisst ihr, was meine größte Erkenntnis war im Leben? Und ich glaube, das war auch der erste Schritt, der mich nachdenken ließ über all das. Ich kam zur Erkenntnis, und das ist ganz wichtig, ihr könnt euch das aufschreiben. Es gibt ein Morgen danach. Und wisst ihr, was das Orge an der Sache ist? Der Morgen danach ist echt nicht toll. Und je toller und je spaßiger der Abend, desto elender der Morgen danach. Und das Gefühl des Morgens danach ist oft intensiver als der Spaß vom Abend zuvor. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und irgendwie war ich auf dem besten Weg, einfach in die Richtung zu gehen. Es gibt sehr viele Menschen, die leben fürs Vergnügen. Und sie glauben, das ist das, der einzige Sinn des Lebens. Fürs Vergnügen leben. Das ist sozusagen dieser Hedonismus, wenn ihr davon gehört habt, oder Kulturpessimismus. Die sagen, lass nichts unversucht, quetsch dein Leben aus wie eine Zitrone, du musst es leben, du musst alles auskosten. Was soll's, kick dir einen rein, denn morgen bist du tot. Und das, was gestern irgendwie cool war, ist heute schon langweilig und es wird immer härter und der Alkohol wird immer stärker und die Drogen werden immer härter und die Pornos werden immer obszöner und alles wird immer schierer und intensiver, weil es hat doch sowieso keinen Sinn. Und das ist der Kulturpessimismus. Man lebt fürs Vergnügen, für nichts anderes. Und ich war auf dem besten Weg dahin. Ich weiß nicht, wo das geendet hätte, wenn ich nicht irgendwann mir die Frage gestellt hätte. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die mich verändert hat. Und zwar, was hat man vom Vergnügen, wenn es vorbei ist? Übergewicht? Ein schlechtes Gewissen? Eine hohe Kreditkartenabrechnung? Und ich mal ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, okay, ich lebe mein Leben jetzt so weiter, und irgendwann bin ich 70 oder 80 und ich liege auf dem Sterbebett und ich werde mich fragen, war es das? Hat es mich erfüllt? Und ich dachte, wahrscheinlich tut es das nicht, weil am Morgen danach fühlte ich mich immer leer. Obwohl der Abend spaßig war, und das war er, ich werde das nie verleugnen, aber der Morgen danach war leer. Und ich dachte mir, okay, was ist, wenn es einen Morgen danach gibt? Ich liege am Sterbebett und ich denke mir, jetzt kommt der Morgen danach. Was wäre, wenn? Und ich immer mehr kam ich einfach zur Erkenntnis, dass diese Lebenseinstellung, lebe für dein Vergnügen, dass das nicht mein Leben sein sollte. Dass das nicht alles sein sollte. Wisst ihr, im echten Leben dachte ich mir, gibt es kein Safe Game oder New Game, so wie auf diesen Computerspielen. Wenn man es irgendwie falsch gemacht hat, dann kann man einfach von neu beginnen. Im echten Leben geht das einfach nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir entscheiden, wie wir unser Leben leben sollen, denn es gibt kein zweites. Wir haben nur das. Und ich dachte mir, okay, das ist es nicht. Man kann nicht nur fürs Vergnügen leben. Wofür dann? Wofür könnte man sonst leben? Oder was ist sonst so der Sinn des Lebens? Ruhm und Reichtum und Anerkennung? Ich meine, ja. Wer will nicht reich sein? Wer will nicht viele Fans haben? Und ich war ein kleiner Junge, ja. Und die charakteristische Person für mich zu der Zeit, die irgendwie so mein Vorbild war, als 14-Jähriger war, vielleicht kennt ihr ihn, David Hasselhoff. Ich meine, ich bin ein Autobegeisterter, aber David Hasselhoffs Auto konnte sprechen und es konnte fliegen und es war unverwüstbar. Und das war so cool, als 14-Jähriger David Hasselhoff in Knight Rider zu sehen. Und der Typ konnte auch noch singen. Und ich hörte mir seine Lieder an. Hey, we're looking for freedom. Don't judge me. Ich fand ihn cool. Ich meine, Baywatch, Pamela Anderson als Arbeitskollegin. Und wisst ihr, irgendwie dachte ich mir, der lebt sein Leben. Ich werde wahrscheinlich nie so berühmt und reich werden wie David Hasselhoff, aber so würde ich gerne mein Leben leben, so wie er. Doch wisst ihr, was mein Weltbild zerstört hat? Als ich ein YouTube-Video gesehen habe von David Hasselhoff, als er unter Drogen war und total betrunken, es war ein Amateurvideo, das irgendjemand von ihm gemacht hat, wo er versucht hat, einen Burger zu essen und es hat nicht geklappt. Und er war voll im Elend. Und der Typ war total am Boden. Und wollte eigentlich nur mehr noch sterben. Und ich dachte mir, was? Der hat alles. Was fehlt ihm? Was um Gottes Willen fehlt dem Typen? Der ist genau dort, wo ich sein will und trotzdem ist er todunglücklich. Ich kam dann auf Statistiken, die mich einfach beeindruckt haben. Habt ihr gewusst, dass die Selbstmordrate bei berühmten und bei reichen Menschen 3-mal höher ist als bei Unbekannten? Und armen Menschen. Wieso macht Geld nicht glücklich? Ich meine, auf dem roten Teppich lachen alle. Aber wieso sind so viele am Boden und im Elend? Wieso bringen sich so viele um? Wieso macht Geld nicht glücklich? Und ich erkannte immer wieder und immer wieder, dass das es auch nicht sein kann. Ich meine, man kann vielleicht sehr viel im Leben erwerben und arbeiten, hart arbeiten und sehr vieles einfach sich erarbeiten und das ist gut, aber ist das der Sinn des Lebens? Sollte man dafür leben? Ich meine, was hat man davon, wenn man am Sterbebett liegt? Ist es das? Und wisst ihr, ihr müsst verstehen, ich war verzweifelt. Ich war ein junger Mensch, ein Junge, und der nicht wusste, wie er sein Leben leben sollte und wofür er sein Leben leben sollte und wieso dieses Leben ausschauen sollte. Ich war enttäuscht von der Welt, denn sie hatte mich belogen. Die Medien und die Leute und alle sagen dir, leb für den Spaß und dann bist du glücklich. Und ich merkte, dass es nicht so ist. Und die Medien sagten mir, leb einfach für den Erfolg und für den Reichtum. Und ich merkte, dass es nicht so ist. Und ich war verzweifelt. Denn genau das verspricht uns die Welt. Die Welt verspricht uns so viel. Doch am Ende entpuppt es sich als Fake. Es fängt schon bei der harmlosen TV-Werbung an. Weißt du, die sagen dir, geh los und kauf dir ein Kinder Bueno und dann bist du glücklich. Und du gehst los und du kaufst dir ein Kinder Bueno und du bist für 30 Sekunden glücklich. Aber dann ist das Kinder Bueno weg. Es ist nicht langanhaltend. Irgendwann wird dir schlecht davon. Es hilft nichts. Oder die sagen dir, weißt du was, geh los und kauf dir Silit Bang. Das ist das beste Putzmittel auf der Welt. Und Leute gehen los und zahlen 5 Euro für Silit Bang. 5-mal so viel wie diese Scheuermilch vom Hofer, die 99 Cent kostet. Und sie kommen nach Hause und sie putzen mit Silit Bang. Und wisst ihr, was sie erkennen müssen? Dass sie 4 Euro zu viel ausgegeben haben, denn die Scheuermilch vom Hofer hätte genauso gut geputzt. Und sie haben gemerkt, dass sie, verzeiht mir bitte, sie wurden verarscht. Und ich war genau in der Situation und ich dachte mir, die Welt hat mich verarscht. Weißt du, sie hat mir so viel versprochen. Und ich merkte immer wieder, dass es so nicht geht. Dass das Leben irgendwie so keinen Sinn hat. Und ich kam dann unweigerlich wieder auf die Frage über Gott zurück. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe es ein bisschen belächelt am Anfang. Ich dachte mir, ich bin jetzt ein bisschen emanzipiert, das ist Kinderkram, dass man da glaubt, irgendwo da hinter den Wolken gäbe es einen Gott, der alles kann und alles weiß und super ist und gut ist. Ich meine, wir haben Wissenschaft, wir haben die Evolutionstheorien, wir haben all das. Ich meine, kommt schon, das ist etwas entweder für kleine Kinder oder für sehr naive Menschen oder Menschen ohne Bildung. Es ist arg, dass man im 21. Jahrhundert immer noch an Gott glauben kann, dachte ich mir. Und ich war total dem abgeneigt. Ich war total dagegen. Aber wisst ihr, mein Argument gegen Gott, ich war Atheist, kann man sagen. Mein Argument gegen Gott, und das war auch irgendwie so mein Vorwand, warum ich gesagt habe, ich will von dem all nichts hören, war einfach, dass ich gesagt habe, wenn es einen Gott gibt und wenn es einen guten Gott gibt, wieso passiert so viel Unheil auf der Welt? Wieso sterben kleine Kinder? Ihr habt von diesem Massaker jetzt in Amerika, in Connecticut gehört. 20 Kinder mit 6 Jahren sind einfach umgebracht worden. Wieso passiert das auf der Welt, wenn es einen Gott gibt? Wieso fliegen Menschen in Wolkenkratzer und es sterben Tausende? Wieso gibt es Diktatoren, die 8 Millionen Juden umbringen? Und Gott lässt das einfach zu. Die Welt ist böse. Wir leben in einer kaputten Welt. Da kann es keinen guten Gott geben, der das alles dirigiert. Das war mein Argument. Und ich glaube, der Gedanke im Ansatz ist ja gut. Aber er ist nie zu Ende gedacht worden. Denn wenn wir sagen, die Welt ist schlecht, womit vergleichen wir die Welt? Das bedeutet, wir haben irgendwo in unserem Kopf einen Maßstab für das, was gut und was schlecht ist. Wir vergleichen die Welt damit und wir erkennen, dass die Welt schlecht ist. Doch meine Frage ist, woher kommt dieser Maßstab? Woher wissen wir, was gut und was schlecht ist? Woher haben wir diese Moral? Aus Erziehung, aus Bildung? Nun, Psychologen sagen, dass das uns angeboren ist. Dass unabhängig von Bildung, unabhängig von Kultur, dass Eingeborene, die nie Bildung und nie Kultur kannten, genauso wissen, dass es nicht gut ist, ihr Baby zu töten und aufzuessen, sondern dass es gut ist, es für das Baby zu sorgen. Es ist uns angeboren und das ist wissenschaftlich widerlegt. Wissenschaftlich meine ich. Es gibt objektive moralische Werte. Doch woher kommt das? Ich meine, wenn es keinen Gott gibt, dann müsste es auch keine moralischen Werte geben. Und dann merkte ich, dass dieses Argument gegen Gott in sich zusammenfällt, denn ich verurteilte Gott, dass er sich nicht an Gesetze hält, die nur Gott selbst hätte aufstellen können. Denn wenn es keinen Gott gibt, dann ist das, was in Connecticut passiert ist, nicht schlecht. Dann ist es bloß eine Geschmackssache. Dann ist es nicht objektiv schlecht. Aber wenn wir uns einfach zumuten, Leute ins Gefängnis zu stecken für Dinge, die wir sagen, dass sie schlecht sind, dann müssen wir auch glauben, dass es objektive moralische Werte gibt. Also, ich kam zur Erkenntnis, dass dieses Argument eigentlich ein Blödsinn ist. Dass man das so nicht sehen kann. Aber ich dachte mir dann, okay, was ist mit Wissenschaft? Ich meine, wir haben, wie gesagt, ich finde so die Evolutionstheorie und diese Urknalltheorie und alles, macht echt Sinn. Doch ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, ja. Und wisst ihr, ich meine, auch zu Darwins Zeit, Darwin hat die Evolutionstheorie kreiert quasi, dann ergab das am allermeisten Sinn. Darwin hatte damals gesagt, dass aus, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, dass aus Aminosäuren, das ist eine Aneinanderreihung von Eiweißmolekülen, irgendwann eine Zelle entstanden ist. Und aus dieser Zelle, die hat sich dann weiterentwickelt in irgendein Bakterium und so weiter und irgendwann ist daraus ein Säugetier entstanden, im Laufe der Millionen. Und das ist der Missing Link. Denn wisst ihr, was die Wissenschaft der letzten 15 Jahre herausgebracht hat? Und was sie einfach durch Forschung und so weiter entdeckt haben? Dass wir nicht mal einen Bruchteil des Ingenieurswissens besitzen, um überhaupt eine Zelle zu verstehen. Um überhaupt zu verstehen, was in so einer Zelle passiert. Wir wissen es gar nicht. Wir können es gar nicht nachvollziehen. Wir wissen nicht, wie Mitochondrien, das ist ein Bestandteil einer Zelle, aus Zuckermolekülen Energie erzeugen und zwar 10.000 Mal effizienter als die Kernfusion. Und meine Frau, sie ist Chemiker. Sie hat mir eigentlich das Ganze gesagt. Aber das ist ein Wahnsinn. Denn dieses Argument und zu sagen, aus einem Eiweißmolekül ist irgendwann eine Zelle entstanden, ist ziemlich so, als würde man sagen, aus einem Berg hat sich ein Fels gelöst, der vielleicht ein bisschen Eisenerz enthielt und ist den Berg hinuntergerollt und im Tal ist irgendwann dann so ein BMW 760 Li entstanden mit 20 Zoll Felgen, mit Multimedia-System, die Langversion natürlich, mit Cognac-Ledern, Lamm-Napa-Leder und all das. Einfach so durch Zufall. Dieser Fels ist einfach zu einem BMW 760 Li entstanden. Und ich denke, das ist sogar wahrscheinlicher, denn wir wissen, wie so ein BMW funktioniert. Und wir bauen ja welche, wir bauen zigtausende jedes Jahr. Aber wir wissen bei weitem nicht, wie eine Zelle funktioniert. Wir müssen noch sehr viel forschen. Und ich dachte mir, okay, die Wissenschaft ist gut, aber sie hat nicht alle Antworten. Zu sagen, aus einer Aminosäure ist einfach so eine Zelle entstanden, das ist sehr weit hergeholt. Das war einfach nicht befriedigend für mich, wisst ihr? Und ich sagte mir, okay, was dann? Wisst ihr, was dann passiert? Ich war total verzweifelt. Und ich war dann an einem Sonntag in der Gemeinde, in der Kirche. Und da hörte ich eine Geschichte über eine Frau. Eine Frau, die in einer ähnlichen Situation war wie ich. Sie war irgendwie so auf der Suche nach ihrem Lebenssinn. Und sie glaubte, dass sie ihren Lebenssinn in gewissen Beziehungen finden würde. Wenn sie sich einfach in eine Beziehung reinwirft, dann wird das gut. Und sie hat das immer wieder probiert, doch diese Beziehungen haben ihr nicht das gegeben, was sie wollte. Und sie hat diese Beziehungen immer ausgetauscht und immer andere Partner und jemand anders und jemand anders. Und sie war einfach nicht glücklich. Und dann war sie auf einmal wirklich traurig, ist neben einem Brunnen gesessen und dann kam so ein Mensch, ein Mann zu ihr. Und der Mann, dieser Mensch schien einfach alles über diese Frau zu wissen. Und sie war verblüfft. Und dann hat dieser Mensch zu ihr gesagt, wenn du, so metaphorisch natürlich, wenn du weiterhin aus dem Brunnen der Welt trinken wirst, wirst du vielleicht kurzfristig deinen Durst stillen, aber du wirst immer wieder und immer wieder durstig werden. Und als ich diese Geschichte hörte, habe ich mir gedacht, okay, genau da bin ich. Ich habe irgendwie probiert zu leben und so weiter. Aber alles, was ich gemacht habe, hat mir keine Genugtuung gebracht und ich wurde immer wieder durstig. Und dann sagte dieser Mann zu der Frau, aber wenn du aus dem Wasser trinkst, das ich dir gebe, wiederum metaphorisch, dann verspreche ich dir, wirst du nie wieder dursten. Und ich meine, ich war da hellhörig und ich dachte mir, was soll das sein? Musik spielt schon im Hintergrund, ich glaube, das ist ein Zeichen für mich, so schneller reden. Jedenfalls, ich dachte mir, was soll das sein? Die Geschichte ist aus dem Johannesevangelium. Und dieser Mann, der mit der Frau gesprochen hat, war der gleiche Mensch, dessen Geburt wir zu Weihnachten feiern. Es war Jesus. Und dann hörte ich so Zitate von Jesus, wo er sagt, alle, die mühselig und beladen seid, kommt zu mir und ich werde euch Ruhe schenken. Kommt einfach zu mir. Ich habe das Wasser des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Ich gebe Leben. Ich bin das Leben. Und all diese Versprechungen waren genau das, was ich suchte eigentlich. Aber ich war nicht überzeugt. Ich war ein Agnostiker. Ich wusste jetzt, dass die Wissenschaft nicht alle Antworten hat. Ich glaubte auf einmal an etwas, ich wusste selbst nicht was. Ich glaubte an ein Intelligent Design. Das ist eine Theorie, dass vielleicht all diese Theorien stimmen, aber nicht durch Zufall entstanden sind, sondern geleitet wurden durch eine höhere Macht. Und ich glaubte an eine höhere Macht. Ich wusste nicht, ob Jesus oder ob Buddha oder ob sonst was. Ich hatte keine Ahnung. Aber dann kam dieses Angebot von Jesus aus der Bibel, wo er sagt, kommt zu mir und ich werde euch Ruhe schenken und Leben schenken. Und ich habe mir Gedanken über Jesus gemacht und ich habe gedacht, was soll das für ein Typ sein? Er hat selbst über sich behauptet, er sei Gott. Und das hat er in einer sehr monotheistischen Kultur gemacht, wo er, das hätte ihn sein Leben kosten können, diese Aussage. Und mein erster Gedanke über Jesus war, dass er verrückt ist, dass er ein Spinner ist. Ich meine, es gibt tatsächlich Menschen, die glauben, sie seien ein Huhn. Und sie sind einfach geisteskrank. Und ich dachte mir, wieso soll es nicht Menschen geben, die glauben, sie seien Gott? Und ich bin mir sicher, dass es irgendwo auf der Welt gibt Menschen, die glauben, sie seien Gott. Aber dann habe ich mir die Lehre von Jesus angeschaut und dann musste ich einfach feststellen, dass Jesus ein sehr, sehr intelligenter Mensch war. Jesus hat die Bergpredigt gepredigt und ein Psychologe und ein Life-Coach, der jetzt nicht unbedingt Christ ist, hat gesagt, wenn man alle Weisheiten, alle Psychologen und Life-Coaches zusammentragen würde und das drumherum weglassen würde und deren Kern, diese Lehren, wirklich zusammenfassen würde, dann käme vielleicht eine schlechtere Version der Bergpredigt von Jesus heraus. Das ist ein Nicht-Christ gesagt. Und ich dachte mir, okay, er war nicht verrückt, er war sehr intelligent. Er war sehr intelligent. Okay, aber wenn er kein Verrückter war, kein Spinner, was könnte er noch sein? Und eine Antwort ist mir gekommen, ein Schwindler, ein Betrüger. Das hätte er sein können, ein sehr gewitzter Betrüger. Ein Guru, der gewusst hat, wie er Massen manipuliert und wie er Fans an sich reißt. Er war sehr gewitzt, sehr intelligent und hat alles erstunken und erlogen. Die ganze Theorie über das, was er ist. Doch wisst ihr, was auch diese Theorie nicht wirklich Sinn macht und nicht Sinn machte für mich? Mir kam immer wieder dieses Bild von Jesus, wie er auf dem Kreuz hängt. Verpeitscht, blutend, keine Menschen um sich herum. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum für eine Lüge und für einen Bluff sterben? Warum betrügt man? Natürlich, um einen Nutzen daraus zu haben. Was für einen Nutzen hatte Jesus? Er hatte keine Fans zu Lebzeiten. Sie haben ihn gekreuzigt, alle. Er hatte 12 Jünger. Sie alle wurden nach seinem Tod auch umgebracht. Wieso würden sie so einen Bluff mitmachen und wieso würden alle dafür sterben, ohne irgendeinen Nutzen dafür, davon zu haben? Es ergibt einfach keinen Sinn. Und ich dachte mir, okay, eine Möglichkeit bleibt noch, was Jesus sein konnte. Und zwar, er war es wirklich. Er war wirklich Gott. Und ich dachte mir, was wäre, wenn? Mal rein hypothetisch. Ich verstehe nicht all diese Dinge, ich verstehe nicht, wie ich entstanden bin, woher das alles kommt. Die Wissenschaft kann mir aber auch nicht wirklich helfen, aber was wäre, wenn? Und ich kann mich noch genau erinnern, es war Oktober im Jahr 2003, ich war 17 Jahre alt. Und eines Tages habe ich die Entscheidung getroffen, zu glauben und zu sagen, hey, ich versuch's mal, es ergibt nichts Sinn, aber ich versuch's. Und ich habe dann so ein Gebet gesprochen, irgendwie zum ersten Mal richtig. Und ich habe gesagt, Jesus, wenn es dich da wirklich gibt Und wenn all diese Versprechungen, die du machst, wahr sind, dann bewahrheite das in meinem Leben und gib mir irgendwas, wo ich mich festhalten kann dran, wo es Sinn ergibt. Wenn du sagst, du machst einen glücklich und du gibst das Leben und du bist das Wasser des Lebens, dann mach mich glücklich. Und wenn es dich gibt, dann wirst du das tun. Und wenn du es nicht tun wirst, dann gibst dich nicht. Es sind seitdem, ich glaube, 9 Jahre vergangen. Und ich muss echt sagen, es hat sich bewahrheitet. Ich hätte keinen Grund, was anderes zu sagen. Ich war auf beiden Seiten. Und ich weiß nicht, wo ich jetzt stehen würde, wenn Jesus nicht gewesen wäre. Wenn ich immer noch dem Vergnügen nachrennen würde. Ich weiß nicht, ob es mich noch überhaupt geben würde. Aber ich sehe um mich herum und ich denke, ich bin so gesegnet. Und all das ist wahr. Ich bin glücklich. Ich fahre nicht mein Traumauto. Ich wohne nicht in einer 200 Quadratmeter Penthouse-Wohnung. Aber ich bin glücklich und ich brauche all diese Dinge nicht. Ich brauche mich jetzt nicht zu betrinken wie früher, damit ich glücklich bin. Ich bin sowieso. All das ergibt Sinn. Und ich musste erkennen, dass zum allerersten Mal in meinem Leben ein Versprechen gehalten wurde. Als Jesus gesagt hat, trink das Wasser des Lebens und du wirst nie wieder durstig werden, hat das gestimmt. Und das ist meine Geschichte. Und das ist das, was ich einfach heute Abend mit euch teilen wollte. Und ich glaube, der Zauber des Weihnachtsfestes ist nicht, dass wir einen Christbaum feiern und eine Adventszeit und uns gegenseitig beschenken, obwohl es alles sehr gut ist. Und ich habe selbst Geschenke vorbereitet und bekomme Geschenke und das ist alles toll. Aber ich möchte euch nur daran erinnern, dass wir einfach zu Weihnachten die Geburt von Jesus feiern. Von jemandem, der auf die Erde kam und wo dieses Gut und Böse einfach einen Sinn ergibt. Und vielleicht musste Jesus genau deswegen kommen, weil es Konsequenzen gibt. Vielleicht sieht man sie nicht im ersten Schritt, aber es gibt sie. Ich meine, es gibt für physikalische Gesetze Konsequenzen. Ich könnte sagen, ich glaube nicht daran. Und wenn du sagst, du glaubst nicht an Konsequenzen von physikalischen Gesetzen, dann fordere ich dich heraus, geh zum nächsten Wolkenkratzer und spring runter. Mal sehen, ob Konsequenzen kommen oder nicht. Und ich dachte mir echt, was wäre, wenn es für dieses Gut und Böse auch Konsequenzen gibt? Und was wäre, wenn Jesus genau deswegen geboren ist, auf dieser Welt, um einfach für diese Konsequenzen einzutreten und unsere Schuld zu tilgen, damit wir wirklich frei sind? Und ich glaube, darum geht es zu Weihnachten. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid wie ich damals und wenn ihr sagt, ich habe sehr vieles probiert im Leben und sehr vieles ist vielleicht schief gegangen oder es hat nicht funktioniert, dann will ich dich einfach herausfordern, einfach das Gleiche zu tun wie ich damals. Es ist wirklich nicht schwer. Es ist ein Schritt, den man macht, zu glauben und zu sagen, okay, Bewahrheit ist in meinem Leben. Und ich möchte wirklich heute Abend jemandem die Möglichkeit geben, das zu tun. Und du musst es nicht öffentlich machen heute. Aber ich werde jetzt gleich ein Gebet sprechen. Und es wäre toll, wenn wir alle die Augen schließen würden, wenn ich dieses Gebet spreche. Und wenn du einfach in der gleichen Situation bist wie ich damals und ähnlich dich fühlst, dann stimme einfach zu in diesem Gebet. Oder sprech mir nach in deinen Gedanken und versuch's. Das, was Jesus mir damals versprochen hat, hat sich bewahrheitet. Jesus, ich bete zu dir gerade und ich bin einfach dankbar, dass wir Weihnachten feiern dürfen. Dass wir das feiern, dass du lebst, dass du für uns lebst. Und heute Abend bete ich zu dir und ich denke mir, es gibt vielleicht Menschen heute hier, die nach Dingen suchen im Leben und nach einer Fülle, weil sie eben leer sind. Und ich erinnere mich, wie ich damals leer war. Und ich erkannte, dass nichts mich füllen kann, außer du selbst. Denn vielleicht hast genau du diese Leere in uns erschaffen, damit wir dich suchen. Und jedenfalls bete ich, Herr Gott, im Namen von Jesus, fülle diese Leere in unseren Herzen heute Abend. Es ist unser Gebet. Und lass es Wirklichkeit werden. Lass dein Versprechen sich bewahrheiten in unserem Leben heute Abend. Lass es sich in meinem Leben bewahrheiten. Wir wollen glauben. Wir wollen wirklich dich annehmen. Das größte Geschenk. Und wir wollen wirklich sehen, wie du uns erfüllst und wie du uns Sinn gibst im Leben. Deswegen bete ich einfach heute Abend. Fülle du uns. Und gib uns einfach einen Sinn. Und schenke uns einen Sinn. Und leite du uns einfach auf unserem weiteren Lebensweg. Und hilf uns nie zu vergessen, was wirklich am Weihnachtsabend passiert ist. Du hast dich erniedrigt, bist auf diese Welt gekommen, um für uns einzustehen und zu bezahlen. Und dafür danke ich dir, Jesus.